Ja, ich begrüße zur heutigen Sitzung. Wir sind jetzt fast am Ende von Michael Thompson angekommen. Und bevor wir jetzt übergehen, den letzten verbleibenden Sitzungen zu Rahel Yeggi, die eine Kritik der Lebensformen vorgenommen hat, habe ich gedacht, wäre es sinnvoll, wenn wir noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was diese bisher drei behandelten Denkerinnen und Denker zum Thema Lebensform gesagt haben. Dazu würde ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt drei Gruppen bilden. Machen wir es vielleicht so, die erste Gruppe vielleicht bis zu Ihnen, Ihr Freund. Das wäre jetzt die Wittgenstein-Gruppe, da Sie sich noch überlegen, was hat Wittgenstein gesagt, was ist eine Lebensform. Die zweite Gruppe vielleicht der Hilfe, dieser Bereich zu Philippa Foot, was ist eine Lebensform. Und die dritte Gruppe als dazu und die dritte Gruppe hier zu Michael Thompson. Dass Sie einfach ganz kurz, 5 Minuten untereinander, eine Gruppe bilden und sich nochmal die wichtigsten Punkte überlegen, wie Sie über die Denker zum Thema, zum Begriff der Lebensform gesagt haben. Und dann präsentieren Sie das und dann sammeln wir das hier vorne. Sie können sich ja vielleicht einfach noch kurz da hinsetzen. Genau, sammeln, dass Sie einfach sammeln. Was sind die Punkte? Dass Sie sich einfach notieren, dann können Sie es mir sagen, ich schreibe es vor. So, vielleicht noch 2 Minuten. Versuchen Sie nochmal zu sammeln und dann dürfen Sie Ihr Wort vorstellen. Gut, ich denke, jetzt können wir Schluss machen mit der Vorbesprechung. Jetzt würde ich sagen, jetzt sammeln wir mal alle zusammen. Und zwar beginnen wir mal mit der Wittgenstein-Gruppe. Wer möchte? Das war das, waren Sie das? Nein, die Wittgenstein ist hier hinten, gell? Genau, die Wittgenstein-Gruppe war. Waren Sie das? Ganz hinten? Sie? Weil Sie nur über Food geredet haben. Dann sagen Sie einfach mal, was haben Sie für Punkte, die wir hier jetzt zu Wittgenstein hier noch notieren können, zum Begriff der Lebensform. Ich sammle einfach. Und die anderen Teilnehmenden dürfen gerne ergänzen, kritisch dann auch was dazu sagen, bitte.
Also die Lebensform, das ist ein Fundament der Sprache, also dann wäre die Identifikation L impliziert S.
Ich schreibe aber mal erstmal Fundament für Sprache, ja.
Scheint mit Lebensform irgendwie Gesellschaft oder sowas gemeint zu sein. Damit ist es eben
heißt das jetzt bei Wittgenstein, dass Sprache total beliebig ist oder total
relativ beliebig nicht, weil Menschen müssen sich ja verstehen, das war glaube ich auch dieses Privatsprachenargument, dass das eben nicht der Fall sein kann, dass es beliebig ist, weil sonst wäre Kommunikation nicht möglich. Mhm. Da die Lebensform die Sprache fundiert, wenn man eine gemeinsame Lebensform teilt, dann teilt man auch die gleiche Sprache.
Okay. Und würden Sie jetzt fragen, alle würden sagen, dass es, ist es möglich, dass es eine Lebensform gibt, die nur von einem Menschen oder einer Person gelebt wird oder realisiert? Bezogen auf das Privatsprachen, würden Sie sagen, dass das nach Wittgenstein auch generell möglich ist? Und dass es so viele Lebensformen geben, wie es Menschen oder Personen im Universum gibt? Sie sind andere Lebensformen. Wäre das denkbar? Wie viel wäre das möglich?
Kannst du jetzt nur wieder logisch erschließen, wenn die Implikation, also wenn L dann S, wenn das stimmt, dann mache ich Modus Tollens. Wenn es keine Sprache gibt, gibt es auch keine Lebensform. Das heißt also, ich muss mich auf die Sprache gucken. Und eine Person alleine, denke ich, glaube, es ist inkohärent, davon Sprache zu sprechen, weil ich brauche bei Sprache mehrere Personen, die miteinander kommunizieren. Weil es macht keinen Sinn, wenn nur eine Person sozusagen eine Sprache kennt und keine andere. Und wenn das nicht geht, dann kann es auch nicht der Fall sein, dass nur eine Person eine Lebensform hat. Da braucht man mindestens zwei Menschen, die dann zusammen eine Lebensform haben.
Ja, das war eine Meldung, vielen Dank, dass da hinten
davon. Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders aufdrehen, auf Null wollen, weil das Privatsprachenargument nicht in der Regel. Das heißt, dass das andere ist, eine Regel zu befolgen, wenn die allgemeine Trilogie gehört. Das heißt, sonst wäre es ja, dass ich eine Regel folge, das gleiche wie einfach nur zu denken und dass man es tut. Deswegen, das ist so der Kern des Privatsprachenarguments in Bezug auf Regeln. Und deswegen würde ich sagen, dass eben, weil eben diese Regeln nicht nur einer Person gehören können, und diese Regeln eben maßgeblich sind für eine Lebensform, das ist eben das Argument, ist, warum Lebensformen bei Einzelpersonen nicht natürlich werden.
Genau, also auch diese Verbindlichkeit der Regeln, die man sich als Individuum nur schlecht geben kann. Wobei, wenn Sie mal an Kant denken, Kant sagt ja Autonomie, da gibt es das Subjekt irgendwie auch eine Regel. Und das Interessante ist, die Regel, die das Subjekt da gibt, ist ja keine Regel, sondern ist ein Gesetz. Und das Gesetz ist total allgemein, der kategorische Imperativ, total überindividuell. Also das wäre denkbar, dass sich vielleicht ein Individuum ein Gesetz gibt. Aber es wäre damit das eigene Gesetz, ein eigenes Gesetz, was ein individuelles Gesetz wäre, sonst wäre es ein universelles Gesetz. Also es geht genauso in diese Richtung. Sie hatten sich noch gemeldet?
Ja, ich habe gar nicht so viel mehr jetzt dazu, aber nur, dass Sprache ja auch immer Handlung bei Ihnen schon
Soll ich, kann man das vielleicht noch mit Lebensform Praxis oder so, also Handlungscharakter vielleicht noch, ne? Diese logischen Formalisierung ist eine Möglichkeit. Wir müssen mal schauen, wer eine Möglichkeit für die Hausarbeit ist, mal ausführlicher aufzulösen, ob es jetzt einfache Implikationssituation geht. Wir haben uns da Gedanken gemacht.
Ja. Vielleicht noch eine andere Sprache. Der Begriff der Lebensform bei Kurt und Thompson scheint auch biologischer Natur zu sein, bei Wittgenstein.
Also nicht naturalistisch oder so, ne?
Ja, nicht naturalistisch, weiß ich nicht, praktisch oder sozial.
Ja, sozial, Gesellschaft, also nicht. Auch nicht ontologisch oder sowas, ne? Auch nicht ontologisch, würde ich sagen, nicht ontologisch. Nicht ontologisch. Logisch hingegen schon, würde ich sagen. Wenn es mit Sprache zu tun hat, hat es auch mit Logik zu tun. Aber jetzt auch nicht so ganz strikt logisch. Haben Sie noch Ergänzungen? Haben die anderen Gruppen noch Ergänzungen zu diesen Punkten, die wir hier jetzt unter Wittgenstein gefasst haben?
Ja. Aber die Ontologie der Gesellschaft ist natürlich schon für die ganze Entscheidung.
Ja, aber sagen das über, also er redet ja auch fast nicht über Gesellschaft. Das haben wir jetzt ja rekonstruiert. Das sagt ja nicht Gesellschaft, Lebensform, Sprache. Das sagt auch nicht über Subjekte aus. Das sagt nicht aus, woraus die, worin die Gesellschaft besteht. Und das wäre eine Utopie.
Also, er ist ja eigentlich jemand, der die Welt auf Lebensform abstellt, das Ganze eigentlich eher indirekt erschließt, mhm. Die Sprache. Mhm. Es ist ja also kein direkter Zugriff mhm. auf Lebensform,
genau.
Sondern es ist so eine Spiegelung mhm. Unter dem Aspekt der Sprache.
Mhm.
Sodass man da immer erstmal dahinter kommen muss, um sich vorzustellen, welche Lebensform mhm. damit eigentlich abgedeckt
hat. Genau. Wir könnten auch sagen, vielleicht transzendental, die Bedingung der Möglichkeit von
ja.
Sprache, von Bedeutung ist eine Lebensform, eine geteilte Lebensform. Also ich schreibe mal hin, transzendental, Fragezeichen. Ich glaube auch Wittgenstein ist ein Transzendentalphilosoph in vielerlei Hinsicht. Wie auch Heidegger. Also da kann man sie, so kann man die immer sehr fruchtbar lesen. Also transzendental ist in der Bedingung der Möglichkeit. Was muss gegeben sein, damit überhaupt etwas Bestimmtes jetzt wie Verständigung, wie Bedeutung, sprachliche Ausdrücke möglich ist. Ja, falls hierzu keine Bemerkungen mehr oder weitere Punkte mehr sind, würde ich sagen, wir gehen weiter zu der Figipa Food Gruppe und das ist, glaube ich, die Gruppe ganz hinten. Bitte.
Ja, war schon da vorhin, ist ja eine naturalistische Erklärung.
Auch Rationalität wird wichtig, gell? Weil das ist bei Wittgenstein auch so ein bisschen im Hintergrund Rationalität. Man hat keine Rationalitätstheorie. Auch der Wille spielt bei ihm, so klassische menschliche Vermögen, spielt für Wittgenstein keine Rolle. Er sagt, hier habe ich das Subjekt, hier ist seine Vernunft, hier ist sein Verstand, hier ist sein Wille, wie bei Kant. Ja. So argumentiert Wittgenstein. Also wie Sie sagten, eher rückschließend scheint mir transzendental, wenn wir von der Sprache ausgehen, wie müssen wir die Welt denken, die Bezüge denken, die Handlungen denken, damit wir Bedeutung erklären können. Und da rekurriert jetzt Wittgenstein nicht so sehr auf den Willensbegriff, auf den Willen, ja, auf die Vernunft. Das ist bei Philippa Food wieder etwas stärker. Also Rationalitätstheorie. Was kommt noch ins Spiel? Was bei Wittgenstein auch nicht vorhanden war. Bei Philippa Food.
Der Moment des Effekts, also wenn wir sagen, war das eine Lebensform, ein Effekt.
Soll man sagen, vielleicht Normativität? Das würde dann auch den Defekt einschließen. Mir ist jetzt nicht bewusst, ob Wittgenstein, oder ich nicht glauben, Wittgenstein auch, ich habe es nicht mehr so ganz parat, ob Wittgenstein auch so etwas wie misslungener Kommunikation entspricht. Er scheint immer eher von der gelingenden Kommunikation auszugehen und zu fragen, was müssen wir annehmen, wie müssen wir denken, damit gelingende Kommunikation möglich ist. Und Sie, wie Sie richtig sagen, Philippa Food, schaut nicht so sehr auf die Kommunikation, sondern sie schaut eben auf das Leben. Auch der Lebensbegriff wäre vielleicht noch wichtig. Also haben wir hier eigentlich schon Leben. Was gibt es noch für Punkte? Auch vielleicht gerade noch im Unterschied zu den anderen Theoretikern. Objektiv, genau, Objektivität. Also fast schon ontologisch, wie sie da rangeht. Und denken Sie nochmal an das Ende, woraufhin Philippa Food Theorie abgezielt hat. Die Sprache, es gibt tierische Lebensformen, die defekt sein können, und Spezifika von natürlichen Lebensformen, worin besteht die typisch gute Lebensform des Menschen. Was sagt sie jetzt? Was ist das? Da wird sie etwas kantianisch dann. Genau, der Wille, der gute Wille, rationaler Wille. Frage, die kann man alle mal stellen, ob sie den freien Willen voraussetzt. Sie sagt ja nicht so viel über den freien Willen, wie sie schafft. Sie scheint ihn schon ihr vorauszusetzen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also wäre der böse Wille dann frei nach Philippa Fuhr?
Also böse Wille frei.
Ja.
Und gut im Sinne von frei.
Das ist eben immer das Problem, das sich stellt bei solchen Theorien, die sehr vom Guten ausgehen und das irgendwie als die Normalität setzen, also die Abweichung davon häufig nicht mehr richtig und logisch fassen kann. Ich bin ja der Meinung, dass Gut und Böse gleichermaßen voll über Freiheit sein müssen. Sie scheint hier dann eher so eine Privationstheorie zu haben. Also das Böse ist das Nicht-Gute, der Mangel an Gut. Das ist der Defekt, genau. Ja. Inwiefern sich das jetzt mit der Freiheit zusammen verhält, ist eine spannende Frage. Da müssten wir jetzt nochmal reinschauen, ob der Begriff der Freiheit so häufig fällt. Aber er fiel ja meines Wissens gar nicht bei ihr. Sie geht nicht so sehr von der Freiheit aus, sie geht von Lebensvollzügen aus, die gelungen oder weniger gelungen sind. Sie würde sicherlich sagen, wirkliche Freiheit ist nur da gegeben, wo es ein gutes Leben ist. Da ist wirkliche Freiheit. Dann kann man natürlich kritisch zurückfragen, wie sieht es aus, wenn alles böse ist. Ist da nicht auch wirkliche Freiheit im Spiel? Die wir ja immer schon voraussetzen, wenn wir Menschen zur Verantwortung ziehen für unmoralisches Handeln. Du hättest anders handeln können, hast es aber nicht getan, deswegen musst du jetzt Konsequenzen befürchten. Also wir können wir vielleicht noch als Problem notieren, Freiheit, Fragezeichen. Es gibt ja andere Theorien, die sagen, die Lebensform, die typisch menschliche Lebensform ist die Freiheit. Dass wir frei sind. Aber natürlich zum Guten wie zum Bösen, zum Moralischen. Sie scheint die Freiheit eher ein bisschen beiseite zu lassen. Also für sie ist hier ganz wichtig die Rationalitätstheorie, die Normativität, also rationales Leben könnte man sagen, ist so ihr Punkt. Rationales Leben. Wie sieht rationales Leben aus? Und das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es freies Leben ist. Und natürlich, wenn sie dann vom Willen spricht, der Wille ist ein Vermögen, was frei genannt werden kann und muss. Ist dann ein rationaler Wille ein freier Wille? Sicherlich. Dann kann man sich fragen, ist ein irrationaler Wille? Gibt es überhaupt Formen von irrationalen Willen, Willensausprägungen? Und wenn ja, welchen Status haben die? Also, das ist ein guter Punkt, das ist ein Problem. Sonst noch irgendwelche Bemerkungen zu Philippa Fuhr? Falls nicht, gehen wir über zu der letzten Gruppe, ganz rechts, zu Michael Thompson. Was für Punkte haben Sie? Das kommt heute dran, genau.
Aber er spricht auf jeden Fall immer von der naturhistorischen Urteilen. Das heißt, es ist wirklich durch die Natur hier bedingt, was die Art oder Gattung zu tun oder zu haben hat. Und vor allem ist das dann eigentlich wirklich auch für die ganze Art oder Gattung universell vorgegeben in dem Begriff zum Beispiel des hohen Luxus.
Oder vielleicht sogar nicht nur Eigenschaften, sondern eben Lebensformen. Also, aber wichtig ist, sagen a priori, dass die Frage kommt, dass dann die Gretchenfrage kommt, dass dann, weil kommt das a priori? Kommt das aus der Evolution irgendwie? Oder kommt das aus etwas, was logisch der Evolution und allem empirisch Beobachteten vorausgeht? Das ist die Frage. Und wenn es so wäre, dass es der Evolution vorauslege, dann wäre Thompson sehr in einer Nähe zu Hegel, der ja auch mit diesen Kategorien, Hegel hat ja keine Evolution der Natur, ich sehe es an einer Evolution der Begriffe. Ja, also Sie kennen ja alle den Anfang der Wissenschaft der Logik, dass er mit dem Sein beginnt. Das Sein, die allgemeinste Kategorie, ganz allgemein. Und dadurch, dass es so allgemein ist, kommt er dann zu nichts. Das ist sehr dialektische Art, sehr spitz, finde ich. Und von nichts kommt er dann zum Werden. Und so nach und nach entwickeln sich diese ganzen Kategorien auseinander aus diesem Sein. Und die Geltung dieser Kategorien ist unabhängig davon, ob sie jetzt natürlich existieren oder wie sie sich natürlich, wie sich jetzt zum Beispiel Arten oder gewisse Dinge herausgebildet haben. Und so können wir sagen, es ist ein hegelianischer Zug hier. Es ist ein Begriff, vielleicht ein Begriffsrealismus, nicht eigentlich, aber es ist ein Begriffsrealismus, ist, dass Begriffe selbst eigene Existenzform haben. Also nicht nur Abstraktionen jedenfalls, das wäre klar. Das sind für ihn keine bloßen Abstraktionen, ja, sondern es ist mehr. Wir hatten dieses Beispiel, naturhistorisches Urteil, die Eule jagt in der Nacht versus der Junggeselle ist unverheiratet. Wir haben gesehen, es ist beides jetzt so beschaffen, dass dieses Prädikat oder Prädikatsnomen, dass das nichts Neues hinzufügt zu dem Subjekt. Ja, der Junggeselle ist natürlich unverheiratet, das ist klar, das ist Analyse. Aber wenn ich sage, die Eule jagt in der Nacht, dann scheint das vielleicht nicht synthetisches Urteil, nicht ein analytisches Urteil a priori zu sein, sondern ein synthetisches Urteil a priori. Also man kann sich jetzt wirklich fragen, es ist ein synthetisches Urteil a priori. Es sagt an manchen Stellen, dass diese der Lebensform in vielerlei Hinsicht den kategorischen Inhalt irgendwie solchen logischen Konzepten, wie sie sich bei Kant finden. Der kategorische Imperativ ist nach Kant ein synthetischer Satz. Ja. Ein synthetischer Satz a priori. Diese Forderung, das ist ein Faktum der Vernunft. Faktum der Vernunft, das ist nicht nur eine Analyse von Begriffen, sondern das ist ein Begriff, der etwas fordert. Und der so in der Realität sich bemerkbar macht. Also das ist noch so ein weiterer Aspekt, den wir noch überlegen müssen. Ist es ein synthetisches Urteil a priori? Ja, ich meine, die Eule jagt bei Nacht. Klar, ich meine, wenn wir wissen, was die Eule ist, könnte man sagen, dann wissen wir, wie sie jagt. Und dann ist es nicht mehr synthetisch. Aber diese Normativität, von der wir gesprochen haben, das ist irgendwie so sein Lust. Ein bisschen mehr zu sein als bloße Analyse. Und das wollte ich nur so in Diskussion nehmen.
Die Eule jagt in der Nacht, ist das nicht eigentlich eine Beschreibung?
Nee, eben nicht, sondern eben ist es so, wir würden sagen, die Eule, die nicht in der Nacht jagt, die ist, das ist möglich. Es gibt Eulen, die nicht in der Nacht jagen, aber die sind ein Defekt. Das heißt, es ist einerseits eine Beschreibung, aber es ist eben nicht nur eine Beschreibung, sondern es ist noch eine Norm. Eine Eule, sofern sie Eule ist, hat in der Nacht zu jagen. So in dieser Art. Wenn sie es nicht tut, dann ist sie immer noch eine Eule. Ist sie nicht keine Eule, sie ist immer noch eine Eule, aber eben eine defekte Eule. Und indem wir dann erst einmal ein Idealmaß messen, den Begriff der Eule, dann scheint mir daran, scheint mir das nicht in der Beschreibung, das ist so etwas Stärkeres. Vielleicht in der Nacht. Und dieses Naturhistorische. Genau, so, genau. Weil deskriptiv, Beschreibung ist ja nur deskriptiv. Ja. Wir hatten jetzt ja uns lange gefragt, wie sieht es mit dieser Normativität aus, und da kommen wir jetzt heute so zu sprechen. Genau, deswegen müssen wir das vielleicht ein bisschen ausspannen. Haben Sie noch weitere Punkte dazu? Also hier, da wird es problematisch hier unten, da müssen wir jetzt nochmal genauer schauen. Was damit hat. Also, ich fasse nochmal zusammen, also vielen Dank auch für die Punkte, das sind die wesentlichen Punkte. Ich glaube, das Entscheidende ist jetzt hier dieser Unterschied von Thomson zu Foote. Also es gibt, wie Sie sagten, viel Nähen. Ob man diese jetzt diese Theorie naturalistisch nennen sollte, ist eine Frage. Sicherlich nicht so, wie dass Sie sagen, wir gehen einen naturalistischen Fehlschluss. Aber sie beziehen sich doch auf das Leben nicht als eine bloß soziale Kategorie. Ja, Lebensform ist jetzt nicht nur irgendwie ja, soziologisch. soziologisch bedingt ist. So die Praxis, so Lebensform hat was mit dem Leben zu tun. Also mit Art, Gattung oder mit Vermögen, jedenfalls bei Food, vom Willen. Sie spricht vom Willen. Während sowas, vermögenstheoretisch ist Wittgenstein nicht und schon gar nicht naturalistisch. Also dass er irgendwie jetzt auf die Natur als solche, auf Art und Gattung eingeht. Das interessiert ihn nicht. Zumindest in dieser Theorie jetzt. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, wie sieht es hier aus mit dieser Normativität. Also, ich schreibe hier auch nochmal hin, Normativität.
Das ist wahrscheinlich das Vermögen der Sprache. Was ist das, was
ja, so, ja. Aber ich meine, wir würden es, also die klassische Vermögenslehre, die kennt kein Sprachvermögen. Also die klassische Vermögenslehre, die kommt so auf. Gibt es schon bei Platon, Aristoteles, die Seelenteilung oder Zweiteilung, wie auch immer. Die kennt eben so ein triebhaftes Moment, die kennt ein vernünftiges Moment und häufig wäre dann das Sprachvermögen im vernünftigen Moment, Logistikon oder so, in diesem vernünftigen Moment drin. Aber sein eigenes Sprachvermögen wird nirgends angesetzt in keiner Vermögenstheorie. Es gibt dann noch den Willen, bei Kant gibt es die Urteilskraft. Aber das Sprachvermögen ist nirgendwo so am Ort. Man müsste sich fragen, rekurriert wird gestellt auf so ein Vermögen. Das Problem eines Vermögens ist halt, dass wenn man darauf rekurriert, dass man dann es mit einer Metaphysik zu tun hat. Vermögen, Disposition sind metaphysische Realitäten und Wittgenstein ist ja sehr metaphysikkritisch, wenn man es mal so sagt. Man kann ihn natürlich wieder als Metaphysiker lesen, aber jedenfalls nicht als Vermögensmetaphysiker, würde ich sagen. Und deswegen scheint mir eher nicht von so Vermögen auszugehen, von und werde das dann auch auf das Blog stellen. So. Gut, dann können wir, wenn Sie nicht noch Fragen haben, können wir weitermachen. Ich lasse das mal stehen vorerst und wir kommen jetzt auf die weiteren Folien zu sprechen. Also heute wieder. Ein letztes Mal hier Michael Thompson und die Fragen hatten wir geklärt. Erst diese Frage hatten wir das letzte Mal geklärt, was ist Natur und historisches Urteil? Und heute interessiert die zweite Frage, inwiefern ist dieses Urteil normativ? Und das hat er gesagt, die Repräsentation der Lebensform, der Begriff des naturhistorischen Urteils und jetzt stellt er sich selbst die Frage, sind naturhistorische Urteile normative Urteile? Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wollen wir mal vielleicht beginnen? Wollen Sie mal anfangen?
Ich sollte betonen, dass aus meiner Sicht unsere naturhistorischen Urteile tatsächlich eng mit einer Reihe von Urteilen verbunden sind, die man normativ nennen möchte. Ich bestreite allerdings, dass wir erstere Kurs auf letztere analysieren oder erläutern können. Gegenteil kommt der Wahrheit näher. Meiner eigenen Auffassung nach sind Sätze der Form ein wohlgebildetes S ist S so zu verstehen, dass das Wort wohlgebildet nicht den Gattungsnamen S einschränkt. Vielmehr gehören die Worte an ein wohlgebildetes Du ist zusammen und sind einfach ein weiteres Indiz dafür, dass das ausgedrückte Urteil eine Struktur ist.
Vielen Dank. Ja, wie verhalten sich jetzt hier Normativität und naturhistorisches Urteil zueinander? Also es sagt jedenfalls hier, sie sind eng verbunden. Eng verbunden. Naturhistorische Urteile, die man normativ nennen könnte. Er bestreitet, dass wir erstere als naturhistorische Urteile im Rekurs auf letztere, auf normative Urteile analysieren oder erläutern könnte. Das Gegenteil kommt der Wahrheit näher. Also man kann normative Urteile eher mit Rekurs auf naturhistorische Urteile analysieren, klären. Wie verstehen Sie das?
Oder sind Sie historische Urteile? Ist ein normatives Urteil, aber nicht jedes normative Urteil wäre ein historisches Urteil.
Auf jeden Fall. Okay, das wäre ein bisschen schräg gelesen. Das sicherlich.
Ja. Weil er sagt ja, das Gegenteil kommt der Wahrheit näher. Also ich weiß nicht, ich will jetzt explizit sagen, dass man normative Urteile immer auf kulturhistorische reduzieren kann.
Das wäre natürlich ein bisschen problematisch.
Ja, aber er will es ja nicht explizit sagen. Er sagte nur, dass es der Wahrheit näher kommt.
Genau, also. Nicht jedes normative Urteil ist ein naturhistorisches Urteil, aber jedes naturhistorische Urteil ist ein normatives Urteil. Ja.
Das finde ich halt passender.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir verstehen Sie dann jetzt den nächsten Satz. Meiner eigenen Auffassung nach, das ist jetzt also vielleicht ein bisschen eine Erläuterung, sind Sätze der Form ein wohlgebildetes S ist F, also eine wohlgebildete Eule ist nachtaktiv, könnte man sagen. So zu verstehen, dass das Wort wohlgebildet nicht den Gattungsnamen S einschränkt. Vielmehr gehören die Worte ein wohlgebildetes X ist Y zusammen und sind einfach ein weiteres Indiz dafür, dass das ausgedruckte Urteil ein naturhistorisches Urteil ist. Wir hatten das letzte Mal schon mal kurz behandelt. Ich habe es da diese Redundanztheorie, die Redundanztheorie des naturhistorischen Urteils. Inwiefern kann ich jetzt sagen, dass wohlgebildet den Gattungsnamen nicht einschränkt? Und so könnte man es vielleicht verstehen, dass wohlgebildet jetzt hier die Normativität ist. Würden Sie das so sagen? Also Wohlgebildetheit wäre jetzt hier diese Normativität und diese Normativität ist eigentlich schon im Gattungsnamen oder in diesem Lebensformbegriff enthalten. Sie brauchen nicht, um Lebensform zu erklären, auf Normativität rekurrieren, auf normative Urteile, sondern, wie Sie richtig sagten, jedes naturhistorische Urteil ist immer schon normativ. Also wir brauchen da jetzt nicht irgendwie zusätzliche Normativität überherholen oder uns darauf beziehen. Ja, so könnte man das jetzt verstehen. Also könnte man sagen, dass naturhistorische Urteile viel reicher sind als bloß normative Urteile. Sehr komplex, sehr komplex. So vielleicht. Aber wie verstehen Sie jetzt das mit diesem Wohlgebildet? Warum ist das jetzt, warum schränkt das den Gattungsnamen nicht ein? In dem Sinne, dass man sagen könnte, ja, es gibt aber auch nicht wohlgebildete Esse. Könnte man sich auch sagen. Man sagt Eule, und dann gibt es eben eine Unterart. Es gibt die wohlgebildeten und es gibt nicht die wohlgebildeten. Das ist die Frage, ob das eine Eigenschaft ist. Ja? Wie verstehen Sie das, dass es nicht einschränkt? Wir hatten es das letzte Mal schon, ja?
Wichtig ist ja, dass man nicht sagt, wenn das irgendwie nicht wohlgebildet ist, ist es trotzdem noch möglich, dass es der Gattung gehört. Wenn man nicht sagt, naja, gut, jetzt eine Eule, die nicht nachts jagt, ist dann keine Eule mehr.
Genau.
Aber irgendwie erscheint mir das doch sehr trivial.
Ja, er sagte ja auch, Thompson, es sei genauso trivial, wie sich über Zahlen Gedanken zu machen. Also, wenn man sich über solche vermeintlich ganz natürlichen und normalen vorausgesetzten Dinge Gedanken macht, erscheint es sicherlich erstmal trivial, aber ist doch interessant, dass er sagt, wir können das wohlgebildet eigentlich weglassen bei naturhistorischen Urteilen. Ja, wenn wir sagen, die Eule oder eine Eule,
ja, also nicht eine die hier, sondern die Eule als Eule, dann ist wohlgebildet, gehört einfach mit zum Begriff des naturhistorischen Urteils. Das setzen wir mit voraus. Normalerweise auch eine normale Eule, genauso wohlgebildet. Das wäre dann diese Normativität. Und die steckt da offensichtlich drin. Ja.
Also auch wenn eine Eule nicht
jetzt wohlgebildet wäre,
Simone Eule ist, sondern wir würden eben sagen, sie ist irgendwie eine defekte Eule. Das wäre das Entscheidende. Sie ist eben, sagen, sie wird normativ bewertet. Ja. Das scheint dieser Punkt zu sein. Also in diesem, wir können uns dieses Wort, diese Eigenschaft oder diesen Eigennamen wohlgebildet, können wir uns eigentlich schenken, wir können uns sparen, weil der Einfällung dann ist. In diesem historischen Urteil denken wir uns immer, dieses Wohlgebildet immer schon dazu, zu dieser Lebensform. Wenn wir von Lebensform sprechen, setzen wir voraus, dass wir da dieses Ideal letztendlich dieser Lebensform vor Augen haben. Ja? Normalerweise so. Ja? Lesen wir mal weiter. Vielleicht bei Ihnen.
Wir könnten versuchen, den Begriff stattdessen auf folgende Weise zu erklären. Ein wohlgebildetes Pferd ist ein Pferd, das so ist, wie ein Pferd in jeder Hinsicht sein sollte oder sein muss oder zu sein hat. Erstens ist jedoch zu beachten, dass sich der Verdacht aufdrängt, dass wir gerade einen leeren Begriff gebildet haben und dass unser Satz somit wahr sein wird, unabhängig davon, was für ein Prädikat stelle, dass niemand es verfällt. Des Weiteren zwingt uns eine derartige Analyse zu der Annahme, dass die alltäglichen Sätze, die Natur fördern und im Begleitkommentar von Tierfilmen vorkommen, eine implizite Quantifikation zweiter Ordnung über Hinsichten enthalten, was intuitiv absurd ist.
Vielen Dank. Was sagt ihr jetzt hier?
Ich habe die Frage, was ist eine implizite Quantifikation zweiter Ordnung? Weil der erste Punkt ist eigentlich klar, finde ich. Also es ist trivial, weil man könnte übersetzt sagen, ein wohlgebildetes Pferd ist ein Pferd, das so ist, wie ein Pferd ist. Es wäre unabhängig davon, was man einsetzt, wäre der Satz immer wahr. Deswegen trivial eben.
Also im Sinne von analytisch, so
ja,
analytisch,
genau, ja.
Priorischer Satz.
Also es gibt keinen, wir lernen daraus nichts, aber den zweiten Punkt verstehe ich nicht.
Er führt diesen Begriff jetzt nicht näher ein oder vielleicht hat er ihn davor eingeführt, aber wie verstehen Sie das über Hinsichten, eine Quantifikation über Hinsicht? Glaubt ihr nicht, also er geht nicht so sehr auf Kultur.
Also, ich weiß nicht, ob das richtig in Erinnerung war, aber er hat ja diesen normativen Maß. Einmal eben die Natur an sich, das Biologische ja auch, und eben die Kultur, was ja eben von Aristoteles ja auch sehr abgeleitet ist.
Erste und zweite Natur, ja. Ja, wäre eine Möglichkeit. Da war noch eine Meldung, glaube ich, von der Vorhin. Sie sich melden? Nicht, ne? Ja, was könnte gemeint sein? Also wenn Sie nochmal schauen hier, diese Hinsicht, über Hinsicht, in dieser Hinsicht ist es so, in dieser Hinsicht. Also er führt jetzt hier nicht direkt, Sie haben völlig recht, diese zweite Ordnung ist erstmal unklar. Ne? Er müsste genau genommen sagen, was ist diese zweite Ordnung? Vielleicht hat er es davor gesagt, müssen wir mal schauen. Aber wie verstehen Sie diese Hinsicht? Daran scheint es jetzt ja zu hängen, diese Hinsicht.
Ich verstehe es so, dass hingewiesen wird auf verschiedene Eigenschaften, die so ein Pferd eben haben. In jeder Hinsicht heißt eben, dass alle Eigenschaften sozusagen identisch sein müssen.
Genau. Das möchte ich ja offensichtlich nicht. Das über solche Eigenschaften abzugleichen. Das ist ja sein Konzept der Lebensform, nämlich entgegengesetzt, nämlich diesen einheitlichen Begriff. Wir müssen mal das nächste Zitat noch lesen, damit das noch ein bisschen klarer wird. Wollen wir vielleicht weitergehen? Ja?
Der beste Einwand gegen den letzten Vorschlag ist jedoch, dass er den normativen Ausdruck mit dem Prädikat verpflichtet. Genau gesagt mit einer Variablen, die durch Prädikate zu ersetzen ist. Warum versuchen wir es nicht mit der ursprünglichen Version? Nehmen wir an, Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier, entspricht es gilt für jedes Pferd, das vier Beine haben sollte. Was machen wir nun jedoch mit dem Teilsatz, es sollte vier Beine haben? In diesem Fall tritt der normative Ausdruck zwischen einem prädikativen Ausdruck und einer individuellen Variable. Und genau das ist es, was Frege wirklich im Auge hatte. Der normative Ausdruck ist bisher jedoch zu abstrakt geblieben, um uns ein vollständiges Verständnis des ursprünglichen Urteils zu ermöglichen. Schließlich gibt es eine Weise, das Wort sollen zu hören, die uns in gewissen Stimmungslagen setzt, wie es gilt für jede Kakerlake, dass sie getötet werden sollte, bejahen lässt. Dieses sollen bezieht sich offensichtlich auf menschliche Ziele und Interessen und hat daher hier nichts zu suchen. Wir benötigen stattdessen ein sozusagen intrinsisches und nicht relatives Sollen. Beispielsweise, es sollte, insofern es seine bloße Existenz als Pferd betrifft, vierbeinig sein. Oder es sollte seiner bloßen Pferdenatur gemäß vierbeinig sein. Oder es sollte allein insofern es ist, was es ist, vierbeinig sein. Zweiteres kann das Sollen auch auf andere Weise spezifiziert werden. Manche sind eleganter, aber jede von ihnen muss den Gattungsnamen wieder in den Ausdruck für die Beziehung zwischen Individuum und Eigenschaft hineinbringen. Und wenn der Gattungsname nicht direkt wieder eingeführt wird, dann muss, wie im letzten Fall, ein pronominaler Ausdruck verwendet werden. Hier, was es ist. Aber dieses Pronomen ist eines, das durch den Gattungsnamen ersetzt werden kann. Es ist gewissermaßen ein Pro-Gattungsname.
Vielen Dank, ja. Ein langes Zitat. Worin besteht jetzt hier diese Normativität? Also hier wendet er sich jetzt gegen bestimmte Auffassungen, die er gerade nicht vertreten möchte. Ne?
Mhm. Er sagt ja, die Normativität soll losgelöst sein von nur der menschlichen Sichtweise und eben artspezifisch.
Mhm. Ja, genau, das ist das Punkt. Eigentlich müsste er Art sagen. Weil Gattung ist ja das Problem von Gattung ist ja das, gut, Gattung sind nämlich Gattungsbezeichnungen, Gattungsbegriffe sind ja kein individuierender Begriff. Wenn ich sage jetzt Säugetier, dann kann ich kein Individuum als solches substanziell individuieren. Ich kann es klassifizieren, aber anders, zum Beispiel wenn ich sage jetzt ein Fuchs oder so, ein Fuchs oder eine Eule, das ist ganz klar substanziell individuiert. Da habe ich dann das Individuum in seiner wesentlichen Beschaffenheit. Wenn ich jetzt aber sage, ein Säugetier, dann kann darunter ein Delfin fallen, darunter kann ein Mensch fallen. Das ist das Problem, genau. Diesen was es ist, wie verstehen Sie das? Die Frage ist immer die, die sich mir eben auch aufdrängt, wie ist es, wenn wir von Artefakten sprechen? Ja, wie ist diese Fernbedienung? Ja, da hat die doch eine natürliche Aktivität. Ja. Aber das wäre eine spannende Frage, das ist immer so, so, worin besteht genau diese Normativität des Natürlichen, dieser naturhistorischen Urteile, im Vergleich zu so einer Fernbedienung? Man könnte jetzt sagen, gut, bei so einem Artefakt, da kommen dann, also meistens kommt die Normativität von außen, nämlich von unseren Zwecken, unserem Willensbild. Wir wollen so ein Produkt herstellen. Wir haben dann das Konzept, die normative Konzeption, Aristoteles, Finalursache, Zweckursache und so weiter. und das manifestiert sich dann darin. Das heißt, die Normativität liegt aber nicht in diesem Ding, diese Normativität als Begriff, die liegt in demjenigen oder in denjenigen, die dieses Produkt hervorbringen. Das wäre diese externe Sicht, während bei Lebewesen das Ganze in der Sache drin ist. Wenn man nicht eine theologische Konzeption vertritt und sagt, dass der Zweck wiederum außerhalb des Schöpfers. Ja, das ist ein Problem jedenfalls. Wir müssen uns überlegen, wenn das Problem des naturalistischen Fehlschlusses besteht und so nach nur wie in Ruhe, ist es ja so, irgendwie gut oder normativ ersetzen zu können durch Lust. Jetzt ist ja das Beispiel durch Lust. Ne? Und die Frage ist, ob hier, also die These ist ja die, gut ist so eine nicht weiter analysierbare Eigenschaft, so eine ganz primäre Konzeption, die jetzt nicht eingefangen werden kann durch natürliche Prädikat. Nicht deskriptiv einholbar sozusagen.
So würde ich sagen, hier wäre es jetzt so, naja, es ist nützlich, das Pferd vier Beine zu haben.
Ja. Gut, und da würde sicherlich Thompson sagen, nein, so mache ich das nicht. Also ich mache das nicht auf dieser Nützlichkeitsebene, auch nicht auf der Lust-Unlust-Ebene, sondern er würde sagen, gut, er würde so argumentieren wahrscheinlich, dass er sagen würde, das, was jetzt Jean Moore als gut setzt, setze ich als Lebensform. Also ich sage, das war gerade der Punkt, das ist das Leben sozusagen. Das Leben selbst hat eine Struktur, die diesen Begriff des Guten, den Moore vor Augen hat, letztendlich strukturanalog ist. Und Moore grenzt, und Thompson grenzt sich ja zu Beginn dieses Buches ab von so einer Analyse über Eigenschaften. Wenn sich das mit Leben über solche Vermögen oder so bestimmt. Und das wäre ganz analog dazu, wie mir scheint, zu der Bestimmung des Guten über Lust oder Unlust. Ja? Sondern, also so wie sich Gut zu Lust verhält, in dem Sinne, dass es nicht darin auch analysiert werden kann, so verhält sich Lebensform oder Leben zu Eigenschaften des Lebens. Also mir scheint, dass Thompson sagen würde, das, was Moore als gut setzt ich oder annimmt, das sehe ich nicht nur in diesem abstrakten Begriff des Guten, sondern das sehe ich realisiert in Lebensform oder im Leben. Das Leben hat eine Struktur, die dem Begriff des Guten analog ist. So könnte man dann antworten. Dann wäre es eben nicht dieser naturalistische Fehlschluss, weil es eben nicht diese Analyse wäre, durch Lust oder solche Sachen, sondern er würde eben sagen, auf dieselbe Ebene sich begeben. Sagen, das Gut ist instanziiert oder wie auch immer realisiert in Lebensform. Ja.
Was haben Sie jetzt die Türen? Genau. Das ist ja auch ein Streit von Vorannahmen, weil wenn ich Thompson vorhalte, dass er den naturalistischen Fehlschluss macht, dann muss ich ja sozusagen schon investieren, dass es einen nicht-natürlichen Bereich gibt und das Gut in diesen nicht-natürlichen Bereich fällt und deswegen kann ich dann gut sozusagen mich weiter analysieren in natürliche Begriffe. Aber Thompson teilt ja diese Vorannahme nicht, weil er sagt ja explizit, dass Normativität ein Teil von den Lebensformen ist. Also dass wenn ich eine wohlgebildete Eule jagt nachts, wenn ich das sage, dann ist wohlgebildet sozusagen redundant, weil die Normativität ist schon Teil der Natur.
Genau.
Das heißt, das ist eine ganz andere Vorannahme.
Genau. Guter Punkt nochmal, genau. Also guter Punkt, genau. Das, so könnte man es auch sagen. Thompson trennt jetzt gar nicht das Sein vom Sollen oder so.
Wenn er das nicht macht, dann ist es auch sinnlos, von einem Fehlschluss zu sprechen, weil es sowieso der gleiche Bereich ist.
Genau, er sagt eben, es gibt phänomenologisch oder wie auch immer, logisch gibt es eben Bereiche, wo das Natürliche in sich intrinsisch eben gut ist oder eine Normativität hat, die jetzt nicht in Lust oder solche Dinge besteht. Und diese Einheit dieser Normativität könnte man jetzt eben auf das Gute bei Moore beziehen. Das ist scheinbar zufrieden zu sein.
Ich bin nicht zufrieden, weil ich verstehe schon den Punkt, der jetzt gemacht wurde und auch nochmal als Erklärung nachgetragen wurde, aber dieses Nicht-Relative, das sehe ich nicht, weil der sagt, es sollte allein, sollte seiner bloßen Pferdenatur gemäß vierbeinig sein, wenn es dem Durchschnittspferd entsprechen will. Sowas müsste
okay. Also genau.
Sollte, wenn es in unserer Vorstellung der Idee dem Durchschnitt oder wie auch immer entsprechen soll, will, dann,
genau, und da ist eben Thomson dann sehr idealistisch oder in der idealistischen Tradition, dass er sagen würde, es geht nicht um unsere Vorstellung, es geht nicht um Abstraktionen, um Mittelwerte, die wir irgendwie herausgefunden haben, sondern es geht um den Begriff als solchen. Da ist er dann Realist in gewisser Hinsicht, Begriffsrealist.
Ja, aber das heißt, es wäre ein. Sollte so und so sein, wenn es unserem Begriff entsprechen
würde. Genau, man müsste gar nicht sagen, wenn es unserem Begriff entsprechen würde, sondern eher seinen Begriff würde es sagen. Das Pferd muss seinem Begriff entsprechen. Das ist ganz genialisch. Also seinen Begriff, nicht unseren Begriff, das wäre dann so wichtig. Das wäre wieder von außen diese Normativität hervorbringt. Das Pferd muss sich selbst gerichtet werden. Also, oder platonisch, jetzt mal ein bisschen reingeführt. Seine Idee. Also nicht unsere Idee, die wir uns erwarten, sondern seinen Begriff. Das heißt, der Begriff liegt irgendwie in diesem Ding selbst. Und daran wird dann das tatsächliche Tierlebewesen gemessen, an seinem Begriff. Der Begriff ist nichts, was von außen hinzu kommt, wie jetzt das Kakerlaken nicht sein soll. Genau, man könnte das eben problematisieren und sagen, gut, woher kommt diese Normativität und so, aber er sagt eben, es liegt irgendwie im Begriff des Pferdes. Und das ist eine starke These, weil man könnte ja sagen, gut, wir haben jetzt einfach viele Pferde hier uns angeschaut und haben so Mittelwert gebildet, das wäre so normal. Wäre das aber so etwas Epistemisches oder was von uns abhängig ist? Das möchte er nicht, er möchte sagen, es liegt im Begriff dieses Lebewesens selbst, dieser Lebensform, ja. Ja, das, richtig. Insofern.
Ich möchte er jetzt eigentlich davon gar nicht sprechen, aber das ist irgendwie doch das, was schon sein zwingend irgendwie nachfolgt.
Ja,
das
also.
Ein Wertnis.
Ja, also Platon würde sicherlich sagen, also ganz ähnlich, es gibt die Idee des Pferdes, würde er sagen. Und klar, das richtige Pferd, das wirkliche Pferd, das wird immer irgendwie einen Makel haben. Aber da wäre er eigentlich ganz auf Thomsons Seite. Ich meine, es würde jetzt dennoch ein Pferd sein, aber es wäre ein Pferd, was sich an seinem Begriff würde messen lassen müssen. Ja, ein Pferd hat immer irgendeinen Makel, ja, wie wir uns das Pferd als solches vorstellen. Am deutlichsten wird es dann, wenn irgendwelche Teile fehlen oder so, oder Funktionen eingeschränkt sind. Aber es ist eben so, dass dieser Begriff, diese Normativität nicht von außen herangetragen wird, sondern in seinem Begriff. Er würde jetzt wie Platon sagen, in seiner Lebensform. Und er würde anders als Platon wohl diese Normativität nicht ausdehnen auf Nicht-Lebendiges. Und bei Platon scheint diese Normativität auf alles zu gelten, wegen dieser Universalität der Ideen, Ideen des Stuhles und so weiter und so fort. Da würde sicherlich Thomson sagen, nee, also ein Artefakt hat jetzt nicht diese Normativität in sich. Und die kommt von außen. Wir haben dieses Konzept dieser Fernbedienung. Es wird an unserem Konzept gemessen, aber nicht an dem Konzept der Fernbedienung als solchen. Und Platon würde wahrscheinlich stärker argumentieren und sagen, doch, es gab diese Idee, es gibt die Idee der Fernbedienung hier. Die ist unabhängig von unserer Idee, die wir uns davon. in diese Richtung. Also ihr würdet es auch von, sagen wir von, ich weiß nicht, von eben nicht lebendigen Dingen sagen. Ja, aber Sie sehen, es ist durchaus problematisch und man kann durchaus auch diesen naturalistischen Einwand da an ihn machen. Nur würde er eben sagen, nee, das Natürliche ist, wie Sie eben sagen, ist eben normativ. Es ist so. Deswegen gibt es da gar keine Brücke dazwischen, weil das Natürliche und das Leben, das ist halt begrifflich verfasst oder logisch verfasst. Und die Logik gibt das Sollen vor. Begriffliche Logik des Lebens. Man müsste sich fragen, gibt auch die begriffliche Logik von Nichtlebendigen eine Normativität vor? Und da würde Thomson wohl eher sagen, nein. Und das würde mir auch einleuchten, weil da diese Normativität doch von außen kommt, von einem Subjekt, das Artefakte produziert oder solche Dinge. Also es geht um die Logik des Lebens letztendlich. Und ich meine, was ist denn, was macht das plausibel? Überlegen Sie sich mal, lebendig ist praktisch so konstruiert, man könnte sagen, es hat eine DNA, es hat in sich schon so einen Bauplan und vor allem es ist so, dass es sich selbst reguliert. Also wenn, also man könnte sagen, jetzt mal anders als Thomson, also reformuliert oder so, oder nachhelfend, die Normativität der Lebensform zeigt sich darin, dass sich die Lebensform immer wieder an ihrem Begriff ausrichtet. Und wenn es einen Schaden gibt, selbst repariert. Ja, wenn wir eine Wunde haben oder so, oder ich meine, uns wächst jetzt kein Arm ab, aber es gibt eine Lebensform, dem wächst dann ein fehlendes Glied irgendwie danach. Oder ich meine, wir reparieren uns, Organismus, Selbstheilung. Ne? Da könnte man sagen, oder Selbstwiederherstellung, da könnte man sagen, da macht sich diese Normativität bemerkbar vielleicht sogar. Und das machen Artefakte nicht. Die regenerieren sich. Der Begriff realisiert sich durch den Organismus, könnte man sagen. Aber das ist jetzt eine weiterführende Interpretation. Und auf so eine naturalistische Ebene würde Thomson dann sicherlich auch nicht gehen wollen. So biologisch, biologistisch, das will er ja nicht. Er will ja logisch sein. Konzeptuell. Aber wir müssen mal weiterlesen, wenn ich noch irgendwie... Wollen Sie lesen?
Das formlose Soll... sind wir so mit Person als Prädikat und Gattungsnamen oder seinen pronominalen Vertreter direkt miteinander zu verbinden. Wenn auch unter Anwesenheit eines normativen Ausdrucks und einer individuellen Variablen. Was jedoch ein gegebenes Pferd seiner bloßen Pferdnatur gemäß sein soll, das ist vermutlich für jedes Pferd dasselbe. Die individuellen Variablen und der Quantum, der sie regiert, sind somit Räder, die sich in einer solchen Formel wie Beginn des X gilt, wenn X ein Pferd ist, muss es gemäß seiner bloßen Pferdenatur vierbeinig sein, im leeren Drehen. Das ist so, als würden wir den Satz 2 und 2 macht 4 durch für alle Zeiten t gilt, 2 und 2 macht 4 zu t ersetzen, um das philosophische Problem, das der erste Satz aufwirft, handhabbar zu machen. In Wirklichkeit sagen wir also folgendes: Pferde sollten vierbeinig sein. Womit wir wirklich arbeiten, sind ein Gattungsname, ein Prädikat oder etwas Normatives. Sind somit keinen Schritt weiter, als wir mit ein wohlgegründetes Pferd ist vierbeinig.
Vielen Dank. Was ist jetzt so dieser Vergleichspunkt zu dieser mathematischen Aussage? Sie erinnern sich noch, das hatte er auch mal davor, haben wir mal diese Stelle gelesen, wo er sagt, das ist eigentlich zeitlich irrelevant, ob wir jetzt da ein T, einen Zeitpunkt einsetzen. Also die Individuenvariable und der Quantor, der sie regiert, sind somit Räder, die sich in einer solchen Formel im Leeren drehen. Also man könnte es auch weglassen. Das spielt keine Rolle. Verstehen Sie es auch so? Sie haben sich gemeldet, ja?
Nee, ich habe mich gemeldet, aber in der Pferdenatur weiter ist einfach, was wir dann implizieren, ist einfach für jedes oder für alles gilt.
Genauso wie für diese Zahlen eben auch gilt, für diese Wahrheit, dass sie nicht zeitrelativ ist. So wie sich die Lebensform nicht individuenrelativ ist, sondern überindividuell gilt. Ja, und hier sagt er wieder, etwas Normatives. Ein Prädikat und etwas Normatives. Also ein Gattungsname, wir müssten vielleicht genauer sagen, eine Artbezeichnung, Eule, Fuchs, Luchs und so weiter. Ein Prädikat und etwas Normatives. Prädikat, der tut irgendwas, die Eule jagt bei Nacht. Und es ist eben nicht nur deskriptiv, das wäre diese Beschreibung, es ist irgendetwas Normatives. Ja, was ist jetzt dieses Normative? Das sagt das noch nicht genau. Wir müssen weiterlesen. Wollen Sie lesen? Verstehen Sie das? Bene fundata, also gut fundiert, also ordentlich fundiert. Also jedenfalls dieses Normative als solche?
Als solches finden wir nicht unabhängig davon, dieses Normative als solches. Dieses wohlfundiert muss man sagen. Das scheint diese Normativität zu sein. Wir haben ein sehr schwaches Verständnis von Normativität.
In welcher Zeile ist das? Ach, hier, genau. Mhm. Letzten Endes arbeiten wir meines Erachtens tatsächlich ausschließlich mit einer Art von Gattungsnamen, also einem Typ von Gattungsnamen, so meint er. Ja. Ist ein bisschen problematisch. Eine Art, also ein Typ von Gattungsnamen.
Entweder ist es ein Gattungsnamen oder es ist kein.
Ja, der Punkt ist eben das, ich glaube, worauf er abhebt, ist hier, dass es eben gibt Gattungsnamen oder Artbezeichnungen, die eben Lebewesen betreffen und die nicht Lebewesen betreffen. Ja. Ich kann ja auch sagen Zahl. Zahl ist ja auch ein.
Als Lebensform.
Nee, ich kann ja sagen, Zahl ist ja auch ein Gattungsbegriff. 5, 3 oder Artbegriff, wie auch immer. Ein Allgemeinbegriff. Zahl. Die Zahl 1, die Zahl 5, die Zahl 10 fällt darunter. Aber da ist nichts mit Normativität enthalten. Genau, ich glaube, deswegen sagte diese Art, eine Art von Gattungsname, die das Lebendige eben, das Lebendige bezeichnet. Oder haben Sie andere Interpretationen, wie man das verstehen könnte? Ist ein bisschen missverständlich. Weil er sagt ja, die für die Repräsentation des Lebens spezifisch ist, sagt er dann. Also spezifisch, da haben wir natürlich wieder diese Art drin. Spezifisch. Arttypisch könnte man sagen. Ja, wie sieht es jetzt mit der Normativität aus? Das ist jetzt ja alles etwas sehr wieder eher defensiv, was er hier sagt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie er das auf das gute Leben bezieht. Das Gute und das Leben. Als ob jetzt hier noch etwas stärker die Normativität ins Spiel kommt. Wollen Sie vielleicht lesen?
Ich glaube, dass naturhistorische Beschreibungen eine besondere logische Erscheinungsform prädikativer Ausdrücke bilden. Eine Form, die von der wesentlich temporalisierten Verbindung zu unterscheiden ist, die sie mit Repräsentationen von Individuen und auch individuellen Variablen eingehen können.
können sagen, dass ein Gattungsname die Grammatik eines Lebensformwortes hat, wenn er sich als Subjekt einer solchen Prädikation eignet. Das heißt, wenn dies zu seinen Möglichkeiten der Verknüpfung mit anderen Worten gehört, die zusammen seinen Sinn bestimmen. Anders gesagt, ein Wort ist ein Lebensformwort, wenn die Fähigkeit mit seiner Hilfe ein naturhistorisches Urteil auszudrücken zum Beherrschen seines Gebrauchs gehört. Es verhält sich hier genauso wie mit Pfleges Begriffsworten, die, so könnte man sagen, die angemessenen Prädikate für die geläufige Repräsentationsform darstellen. Ein Ausdruck F hat die Grammatik eines Begriffswortes, wenn es mit einem singulären Terminus zu A ist F und A ist nicht F verknüpft werden kann. Die Fähigkeit, solche Verknüpfungen zu bilden, gehört offensichtlich zum Beherrschen seines Gebrauchs. Letzteres kann man meines Erachtens beispielsweise nicht von statistischen Quantifikationen sagen. Ein Satzschema wie 99% der so und so sind, das und das, ist etwas, das wir zu einer Sprache hinzufügen können, die über die Maschinerie von Gattungsnamen und anderen prädikativen Ausdrücken verfügt. Es gehört nicht zur Konstitution dieser Maschinerie, auch wenn es vielleicht hilft, einige ihrer Begriffe zu definieren. Die in diesem Satzschema verknüpften Ausdrücke verhalten sich gegenüber der Möglichkeit dieser Form von Verknüpfung indifferent.
Vielen Dank. Wie verstehen Sie jetzt hier diesen Vergleich mit diesem Satzschema hier, 99% der X sind Y?
Ist, dass wenn ich wissen oder ja, wenn ich wissen will, was eine Eule ist, dann muss ich ein naturhistorisches Urteil treffen können, der die Eule vorkommt. Und wenn es eben ein richtiges Urteil ist, dann habe ich sozusagen den Begriff der Eule verstanden. Und wenn ich es jetzt vergleichen oder abstrahiert das generell mit, wenn ich jetzt ein Prädikat F habe, dann habe ich dieses Prädikat angemessen verstanden, wenn ich es verknüpfen kann mit einer singulären Terminus sagt, also einfach irgendeinem Moment, weiß ich nicht, wie ich sage, Prädikat ist klein, ich verbinde das mit irgendwas, was wirklich klein ist.
Im Subjekt.
Dann Subjekt, dann habe ich verstanden, was klein bedeutet. Und das, will er sagen, ist nicht der Fall bei solchen statistischen Aussagen, wenn ich sage, 99% der Mäuse sind grau, zum Beispiel. Es gehört nicht sozusagen zum Verständnis von Grau dazu, wenn ich statistische Aussagen über dieses Prädikat treffen kann.
Mir scheint das auch hier eben dieses Statistische, das war immer unser Punkt. Sie sagen auch vorhin, das normale Pferd, das gewöhnliche Pferd, der Mittelwert oder so. Der Mais, also das ist nicht diese Form von Bestimmtheit, die Thompson jetzt hier gibt. Also kein statistischer Begriff. Was können wir Grund dafür sein, wenn ich das statistisch hier entwickeln möchte?
Ja, dadurch eben jetzt nicht die so viele quantitativen Fähigkeiten hat, dann würde es eben ausfallen aus dem Konstrukt, aus dem Oberbegriff. Das wäre für mich etwas. Also wenn wir sagen würden,
das wäre eine Gefahr, genau. Oder man würde es quantifizieren. Das Quantifizieren, man möchte das auch nicht. Kein quantitativen Begriff über Merkmale, sondern möchte eben diesen Einheitsbegriff haben. Diesen Einheitsbegriff, an dem das gemessen wird. Das ist ein Punkt. Und Statistik ist natürlich wieder dieses Externe. Da kommt so eine Normativität, oder eine Klassifikation, die wir von außen an das Phänomen haben. Für uns zu geben. Und auch das möchte. Wollen Sie mal lesen?
Dies zu unserer Verknüpfungsform, verstanden als Form des Denkens, zu behaupten, heißt zu beschreiben, dass, wenn wir etwas eine Eiche nennen, wir dann auch auf einen weiteren Kontext stand, als auf das, was in der Eiche selbst zu sehen ist. Wir können sagen, dass
plötzlich ist Rede davon organisieren, plötzlich. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Begriff, den er jetzt hier noch nennt, in Bezug auf diese Lebensform. Das führt uns jetzt auch wieder zu Wittgenstein, wie man scheint. Wie verstehen Sie jetzt diesen Kontext hier? Also genau genommen sagt er hier, wir haben ein System naturhistorischer Urteile. Das erinnert doch jetzt ganz stark an Wittgenstein, oder? Also dass man sagt, so ein naturhistorisches Urteil ist nicht nur so ein einziges Urteil, also die Eule macht, sondern man würde sagen, die Eule als Eule. Kontext Urteile. Und diese Urteile sind irgendwie logisch vereinbar und stützen sich. Ja. Ohne dass jetzt diese Eigenschaften, dass die, also die Eule macht das, die Eule macht das, ohne dass das jetzt so in Form einer Summe jetzt aufgezählt würde. Ne? Dass wenn wir genug Eigenschaften aufgezählt haben, dann haben wir es. Sondern jede sagen, jede Tätigkeit ist typisch. Es ist nicht eine Addition von irgendwelchen Eigenschaften, die hier vorgenommen werden. Er spricht hier von einer ausgezeichneten Art von Allgemeinheit. Und das scheint gerade hier eben die Lebensform zu sein. Eine ausgezeichnete Art von Allgemeinheit. Und diese ausgezeichnete Art, da steckt vielleicht wieder diese Normativität drin. Ich meine, es gibt. Worin könnte eine nicht ausgezeichnete Form von Allgemeinheit bestehen? Was haben Sie für eine Idee? Das wäre nicht ausgezeichnet. Wahrscheinlich was nicht lebendig ist, könnte ich mir vorstellen. Was nicht lebendig ist. Also irgendwie anorganisches, was nicht diese schwache Normativität in sich enthält. Also dieses F ist F, viertletzte Zeile, das mit einem System naturhistorischer Urteile verbunden ist. Das S ist G, H und so weiter. Wenn ein Verstand die Fähigkeit zur letztgenannten Art von Synthesis verliert, dann muss er auch die erstgenannte verlieren, damit die Fähigkeit, etwas als lebendig zu erfahren. Er kann nicht mehr auf den weiteren Kontext schauen. Das ist ganz entscheidend hier. System naturhistorischer Urteile. Das macht für ihn das Leben aus. Natürlich kommt jetzt hier plötzlich eine epistemische Dimension ins Spiel. Verstand. Verstand. Ist es ein bloßer Beobachter? Oder müsste man nicht sagen, ist es sowas wie hier, das kam mir jetzt eben hier, diese Fundament, diese Lebensformaussagen hängen zusammen in so einem Kontext, so einem Holismus, wie ein Sprachholismus, wie ein Wittgenstein, eine philosophische Untersuchung entwickelt. Da scheint mir Wittgenstein wieder ein bisschen. Kurz kommt da mal eine Meldung, glaube ich. Sonst lesen wir noch hier.
Meint er jetzt damit mit diesem, zum Beispiel erst kommt die Lebensform und dann die einzelnen Eigenschaften von der Lebensform?
Ich glaube nicht, dass das einzelne Eigenschaften sind, sondern Ausdrücke der Lebensform, eine Manifestation. Und wir müssen eben, um das, die Lebensform richtig zu verstehen, dass diese einzelne Form aus dem einzelnen Ausdruck mit einem weiteren Ausdruck zusammenbringen können. Die Eule macht das, die Eule macht das, die Eule macht das als typische Eule dieser Art, ein System.
Ja. Jetzt nicht so ein
Synthesis ja eine subjektive Aktivität wird. Und ich glaube, es kommt hier, also Thomson ist ja nicht in diesem Sinn subjektivistisch, ist ja Kant auch nicht, man könnte vielleicht sagen, transzendentale Philosophie, also die Bedingung der Möglichkeit. So wie bei Wittgenstein auch, da hatten wir auch transzendental. Ja. Also die Tatsache, dass das Ganze auf eines bezogen wird, so verstehe ich, zusammensetzt. Die ganzen verschiedenen Ausdrücke als Ausdruck desselben zu verstehen. Und ich mache das, das ist eigentlich dasselbe, so auf diese Lebensfrage, so könnte man das verstehen. Synthesis ist zusammensetzen letztendlich, aber nicht jetzt, glaube ich, subjektivistisch oder so. So das ist schon in der Form des Begriffs angelegt. Wir haben vielleicht die Eule nicht präsent, so müsste man sagen, die Eule ist uns nicht präsent, begrifflich oder so, faktisch als Inbegriff aller ihrer typischen Lebensweisen. Wenn wir sie uns vorstellen, haben wir immer eine bestimmte und dann die nächste. Und wir müssen das synthetisieren, das heißt, wir müssen das zusammendenken, alles. Zugleich in Begriff fassen, so, den Begriff fassen. Das wäre auch, Begriffe bilden ist ja auch synthetisieren. Na, wir fassen die ganzen Merkmale, die ganzen Ausdrucksformen zusammen.
Ja, genau, aber der Begriff, der wäre ja schon irgendwie zusammengefasst in der Welt.
Genau. Genau, der wäre jetzt nicht von uns, also in diesem Sinne, glaube ich, wäre nicht transzendental philosophisch wie Kant, dass es sagen würde, wir selbst legen das in die Welt hinein. Da ist er zu sehr hegelianisch, glaube ich. Ja. Genau, jetzt lese ich nochmal vor. Indem ich dies sage, setze ich natürlich voraus, dass ich schon genug gesagt habe, um diese Urteilsform in ihren sprachlichen Ausdruck zu isolieren. Vielleicht gibt es andere Arten von Allgemeinheit, welche die bisher aufgeführten Eigenschaften aufweist. Vielleicht stellt der Umstand, dass ich in dem Versuch, die Idee einer solchen Urteilsform herauszuarbeiten, gelegentlich auf den Begriff der Lebensform Bezug genommen habe bezüglich bestimmter Fragen eine Petitio dar und führt dazu, dass dieser Versuch hinter den erhabenen Standard zurückfällt, den Anscombe in Intention aufgestellt hat. Aber die Antwort auf die Frage, wann können wir sagen, genug gesagt, hängt natürlich davon ab, mit wem wir gerade sprechen und was es sonst noch in unserer Sprache gibt, womit die relevante Form verwechselt werden kann. Für manche wird es vermutlich genug sein, auf ein paar Besonderheiten der Naturfilme hinzuweisen. Ja, wir sind jetzt zeitlich am Ende. Wir müssen vielleicht noch am Ende nächste Sitzung noch mal ganz kurz hier drauf zurückgehen. Das lese ich vielleicht noch vor, dieses letzte Zitat. Eine bestimmte Spielart von zeitgenössischem Aristotelismus, und er ist ja ein Aristoteliker in gewisser Weise, in der praktischen Philosophie versucht, die antike Vorstellung zu rechtfertigen, dass, wie wir es jetzt formulieren können, Irrationalität und Laster Formen des natürlichen Defekts sind. Philippa Foot, das Natural Goodness bietet beispielsweise eine ungewöhnliche, eindrucksvolle Darstellung dieser Idee. Die Art von Leben, in der solche Begriffe greifen, ist ein Leben, das unter die Kategorien des Denkens, Handelns und Begehrens fällt, des Brauchs und der Kultur und viele andere mehr. All diese Dinge werfen ihre eigenen philosophischen Probleme auf. Es ist klar, dass das Verhältnis zwischen zum Beispiel der Dummheit einer einzelnen menschlichen Handlung und den Eigenschaften der Lebensform des Handelns viel komplexer und vermittelter ist, als das Verhältnis zwischen der und den Eigenschaften ihrer Form. Das eigentliche Problem besteht darin, diese Komplexität sowie die Unterschiede, die mit den Kategorien des Verstandes und des Willens ins Spiel kommen, zu begreifen. Der Bezug des Moralisten auf die Lebensform namens Mensch, die wir alle teilen, wirft jedoch keine besonderen Schwierigkeiten auf. Wir beziehen uns immer schon auf sie, und zwar in allem, was wir von uns und voneinander denken. Also hier am Schluss bleibt jetzt letztendlich doch etwas zurück hinter dieser praktischen Wendung bei Philippa Foot. Also er sagt jetzt hier nicht direkt, wir müssen vielleicht noch dieses Zitat davor lesen, er sagt jetzt nichts Konkretes darüber aus, was jetzt sagen, eine praktische Normativität ist. Ne? Gewisse Lebensformen eine praktische Normativität besitzen, also eine moralische Dimension besitzen. Da hält er sich relativ zurück im Gegensatz zu Philippa Foot. Und wir werden in der nächsten Sitzung nochmal ganz kurz auf diese letzten Zitate eingehen und uns das fragen, ob da vielleicht nicht doch eine gewisse moralische Normativität enthalten ist. Dann aber müssen wir übergehen zu der letzten Position, nämlich Ryan Jaggi, diese Kritik von Lebensform. Und auch hier stellt sich dann die Frage, Ist das ein naturalistischer Begriff von Lebensform? Sicherlich nicht. Also es wird kein Naturalismus vertreten. Ist es eine sprachphilosophische Konzeption? Wohl auch nicht, sondern hier wird diese Gesellschaft eine Rolle spielen. Wir wollen also immer schauen, wie sich auch Ihr Begriff der Lebensform zu dem von Wittgenstein, Food und Thomson verhält. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.